Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, die Hauptrunde in der Handball-EM ist vorbei. Das sollte jemand zum letzten Spiel nochmal einen Sieg feiern können gegen Tschechien. War jetzt nicht aber der wichtigste Spiel. Man hat es auch gesehen, wurde ein bisschen durchgetauscht, durchrotiert. Spiele haben Spielzeit bekommen, um dann möglichst fit zu sein für das Spiel um Platz 5, das war ja auch entsprechend gewonnen werden soll. Wer dort der Gegner ist, beschäftigen wir uns heute mit. Mein Name ist Sebastian Müllnow und wie gewohnt ist mein Co. und mein Experte, der liebe Tim Dietmar. Hallo Tim.
Hallo Sebastian.
Ja Tim, lass uns doch direkt in der Gruppe 1 einfach anfangen. Ich habe es gesagt, das deutsche Spiel 26-22 heißt am Ende aus deutscher Sicht gegen Tschechien. War jetzt immer das Spiel, was am wichtigsten war, denn schon vorher alles feststand, dass man einfach diesen Platz als, also die Gruppe als Dritte abschließen werden wird, damit das Spiel um Platz 5 gehen wird. Trotzdem, es waren schöne Aussagen für die Hauptrunde.
Genau, ja. Also man muss als Positives mitnehmen, dass die Abwehr wirklich gut stand, dafür, dass in diesem Spiel halt eigentlich es um nichts ging und man schon den Fokus gelegt hat auf dieses Spiel um Platz 5 am Samstag dann. Johannes Bitter ist wieder mal Man of the Match geworden mit 12 Paraden und 36%. Wirklich wieder eine sehr gute Leistung, hat angefangen wieder. Ja, wie ich finde, auch durchaus die richtige Entscheidung gewesen, denn er war konstant, von der Konstanz her in diesem Turnier einfach besser als Wolf, von daher kann ich das verstehen und ich würde dementsprechend auch davon ausgehen, dass er am Samstag starten wird. Ja, ansonsten hat sich die deutsche Mannschaft phasenweise, ja, sich das Leben ein bisschen selbst schwer gemacht, wie ich finde, also dieses 13-10 zur Pause, die 10 Gegentore, super, wirklich überragend, aber die 13 eigenen Tore doch ein Ticken zu wenig, also man hatte wieder einige, ja, unnötige Fehler dabei im Spiel, ein paar Unkonzentriertheiten, vor allem auch im Abschluss dann wieder dieses typische Thema, aber nun gut, kann man dann in dem Fall nichts machen und ja, wie ich finde, hat vor allem Philipp Weber wieder herausgestochen, positiv vor allem in der Offensive, hatte einige schöne Aktionen dabei, am Ende 5 von 8, wirklich auch eine ordentliche Quote und ja, man hat die Tschechen eigentlich nie dann in der zweiten Halbzeit wirklich noch so nah dran kommen lassen. Nach der Halbzeit hatte man einen kurzen, ich glaube 4-0 auf hatten die Tschechen dann kurzzeitig mal, aber da hat man sich dann relativ schnell auch noch rauswinden können und so war es dann am Ende auch eigentlich einigermaßen souverän.
Ja, am Ende war es einigermaßen souverän, du hast gesagt, ich meine, man muss jetzt nicht unbedingt überbewerten, denn wir müssen auch ganz ehrlich sein, also das war jetzt nicht das beste Match der deutschen Mannschaft. Klar, man hat es am Ende gewonnen, die Wurfquote von 59% damit Sicherheit noch ausbaufähig. Du hast angesprochen, wieder einige Bälle weggeworfen, man hat dreimal komplett neben das Tor geworfen, mal sechsmal Latten oder Faust getroffen, noch einen Wurf gehabt, der geblockt wurde, also von daher ja, hat er mit Sicherheit ein bisschen Potenzial nach oben. Ich finde auch, Philipp Weber hat es echt gut gemacht, er entwickelt sich echt zu einer guten Option auch für den Bundestrainer dann auch für die nächsten Jahre, denn ist ja noch jemand, der jung ist und der will jetzt auch beweisen, dass die Qualität besitzt, um auch auf höchstem Niveau mithalten zu können. Das ist auf jeden Fall sehr positiv zu sehen. Und was auch wichtig ist, wieder Tim, die Abwehr, die steht wieder nur 38 Würfe zugelassen. Das spricht für die starke, solide Abwehr, die momentan die deutsche Mannschaft besitzt.
Ja, definitiv. Und ja, hoffen wir mal, dass sie es dann am Samstag auch wieder so auf die Platte bringen. Ja, es war wirklich nochmal, es war wirklich schön anzugucken. Also man hat wirklich wieder gut gekämpft, einige schöne Aktionen dabei. Natürlich mit einem so starken Johannes Bitter dahinter ist es dann auch nochmal einfacher, dann auch in so ein Spiel reinzukommen für die Abwehr, der dann auch mal Freie wegnimmt, teilweise auch einen Tempo-Gegenstoß wirklich sehr, sehr gut gehalten hat. Also ja, auch das, darauf lässt sich auf jeden Fall wieder aufbauen und ich denke, das kann man dann wirklich positiv auch definitiv mitnehmen.
Jetzt hat er ein bisschen Zeit, sich ja auszuruhen. Es geht ja erst am Samstag weiter, wo sie dann wieder hochfahren müssen. Jetzt geht jetzt natürlich darüber nach Stockholm, dort im Fußballstadion werden die dann, glaube ich, auch spielen, wenn ich mich nicht täusche. Mal gucken, wie sie sich dann dort präsentieren werden, was sie dann dort im, ja, im Spiel einfach dann um den 5. Platz zeigen. Tim, lass uns auf die weiteren Spiele in der Gruppe sprechen, bevor wir uns mit dem wichtigsten Spiel eigentlich dieser Gruppe beschäftigen. Das Spiel zwischen Kroatien und Spanien. Lass uns auf das Spiel der Österreicher gegen die Weißrussen gucken. Am Ende einen 36-36, ich habe mal zusammengezählt, 108 Würfe gab es in diesem ganzen Spiel, eine unfassbare Anzahl, spielt aber dafür, dass einfach, ja, lustiges Schaulaufen war und einfach alles, ja, zugelassen wurde im Endeffekt.
Ja, genau, auch hier, es ging wirklich gefühlt um gar nichts mehr in diesem Spiel, beide Mannschaften waren dementsprechend nicht mehr, hatten nicht mehr die Chance, sich für das Spiel um Platz 5 zu qualifizieren und, ja, Ich denke mal, die Österreicher hätten natürlich sehr gerne noch einen Sieg als Turnierabschluss mitgenommen. Es war wirklich ja durchaus ein sehr, sehr gutes Turnier für die Österreicher. Natürlich hätte man sich im direkten Duell mit den Deutschen ein anderes Ergebnis gewünscht, aber alles in allem, finde ich, war das wirklich sehr erfrischend, was sie gespielt haben. Wirklich gut durch die Vorrunde gekommen und zum Beispiel dann auch gegen die Spanier wirklich lange gut mitgehalten. Also von daher, auch da muss man sagen, dass ja, das lässt hoffen auf die nächsten Jahre. So mit einem Thomas Eichberger im Tor, der jetzt in diesem Spiel nur eine Parade und 8% hatte, aber generell in diesem Turnier wirklich überragend gehalten hat. Thomas Bauer war heute dafür wirklich gut unterwegs mit 8 Paraden, 27%, ein solides Spiel. Die Quoten der Torhüter natürlich bei so einem Ergebnis auch eher ja, zu vernachlässigen. Dementsprechend schwach waren auch ihre Vorderleute natürlich in der Abwehr. Aber ansonsten Nikola Billig wieder mit 7 von 9. Bester Werfer bei Österreich und ja, bei den Weißrussen muss man auch wieder sagen, haben sich dann ja gut immer wieder rangekämpft. Am Ende Mikita Vailupau mit 12 Toren bei 15 Versuchen. Und ja, das war wirklich auch eine sehr, sehr gute Leistung von ihm und ja, war ein schönes Spiel zum Ende dieser Hauptrunde.
Genau, war auf jeden Fall schön. Da glaube ich, die österreichischen Fans haben es mit Sicherheit sehr genossen. Die Stimmung war ja auch entsprechend gut in der Halle. Also von daher eine schöne Aussage, auch wenn man natürlich aus Sicherheit aus österreichischer Sicht gehofft hat, sich so einen Sieg zu holen, aber trotzdem, aber Platz 4 in der Gruppe, man bleibt damit vor den Weißrussen. Ich denke, das war auf jeden Fall auch das Ziel für dieses Spiel, dass man das Spiel nicht verliert, sondern damit noch einen Platz abputzt, sondern dass man wirklich den vierten Platz in dieser Hauptrundengruppe entsprechend belegt. Ja, Tim, kommen wir dann auf das Spiel, was eigentlich das Spannendste war in der Gruppe, wo wir alle darauf gewartet haben. Es ging im Gruppensieg zwischen Kroatien und Spanien. Das war das erste Spiel am Tag und ja, es sah lange Zeit aus, als ob Spanien dieses Spiel gewinnen könnte, gerade aufgrund der starken Beginn der zweiten Halbzeit, nachdem es in der ersten Halbzeit sehr ausgeglichen war. Am Ende, dann kommen die Kroaten aber ran, gewinnen dieses Spiel fast noch und am Ende bleibt es aber trotzdem 22 zu 22, womit die Spanier besser leben können als die Kroaten.
Genau, ja, es war ein sehr interessantes Spiel. Also, du hast es gesagt, in der ersten Halbzeit sehr knapp am Ende. Konnten die Spanier mit einer 12-11 Führung zur Pause ja in die Kabinen stolzieren und ja, danach legten sie eigentlich wirklich sehr gut los. Ich glaube, haben zwischenzeitlich dann 17 zu 12 vorne gelegen. Und ja, da sah es eigentlich wirklich überragend aus für sie. Und da hatten sie ja diesen Zwischenspurt, den sie immer wieder mal gezeigt haben, wirklich sehr früh dann auch gezeigt und konnten eigentlich wegziehen. Doch die Kroaten, ja, haben ihre Köpfe nicht in den Sand gesteckt und sind mal rangekommen, angeführt vor allem von Igor Karadzic, 10 Tore bei 12 Versuchen, sehr, sehr starkes Spiel von ihm, Marin Šego im Tor, 9 Paraden, 30%. Und ja, so kamen sie dann immer näher, hatten dann auch eine halbe Minute vor Schluss durch Duvnjak die Chance in Führung zu gehen. Ja, er setzt seinen Wurf an den Pfosten. Über die Wurfauswahl lässt sich durchaus streiten. Andererseits, wenn der Ball dann reingeht, ist er natürlich der gefeierte Held. Insgesamt 2 von 5 für ihn. Ein ordentliches Spiel, aber jetzt auch nichts Weltbewegendes. Von daher, ja, am Ende das Unentschieden, das den Spaniern den Gruppensieg bringt, aufgrund der besseren Tordifferenz um 12 Tore. Und ja, somit die Kroaten als Zweiter in dieser Gruppe, aber beide Teams weiterhin ungeschlagen in diesem Turnier.
Genau, sie sind beide weiterhin ungeschlagen. Ich denke, das ist auch ganz, ganz wichtig gewesen. Trotzdem muss man natürlich sprechen über die spanische Offensivleistung. Ich meine, wenn du 15 Minuten vor Schluss mit, ich glaube, 6 Toren waren es, die sie geführt haben, dann darfst du das natürlich eigentlich nicht aus der Hand geben. Klar, am Ende sind sie immer noch Erster, das ist alles gut, aber das sind natürlich trotzdem solche Phasen, die du dir nicht erlauben darfst, zumal auch die Kroaten ja lange Zeit unentschieden gespielt haben, der nicht eine einzige Sekunde gespielt hat. Da hätten sie noch clever sein müssen. Und da haben wir auch das, was wir schon mal gehört haben in den Ausgaben, wo General Raiola gesagt hat, die haben ein bisschen Probleme noch in der Offensive. Und ich denke, das hat man da ganz, ganz gut gesehen. Klar, man hat einen überragenden Alexej Baljew mal wieder gehabt, der gerade auf der 1 da vorne so überragend schnell ist. Also das hat schon wirklich was von Damago Duvnjak, wie er diese Würfe und diese Pässe antizipiert. Das ist schon richtig, richtig stark. Und trotzdem am Ende natürlich ganz, ganz bitter, dass es dann nicht zum Sieg gereicht hat. Und ja, was machen wir mit beiden Mannschaften? Was trauen wir den beiden zu? Denn ich denke, beide haben so ein bisschen Probleme. Auch gerade die Spanier, wie gesagt, ja, offensiv, den Defensiven kann man denen, glaube ich, wenig vormachen. Was traust du den beiden zu, denn im Halbfinale?
Ja, bei den Spaniern, ja, sie spielen eigentlich wirklich sehr gut bisher, nur haben sie halt immer wieder eigentlich in jedem Spiel so eine Phase gehabt, wo sie dann mal minutenlang nichts getroffen haben. Das war sogar in dem Spiel gegen Deutschland so, wo sie ja phasenweise die Deutschen wieder rankommen haben lassen, obwohl sie eigentlich gut gestartet sind. Sie hatten bisher eigentlich immer dann ja die Fähigkeit, wieder ja nochmal einen Gang hochzuschalten und dementsprechend dann den Gegner doch souverän zu besiegen. Aber in so einem Halbfinale ist das Kaliber natürlich nochmal ein anderes. Ist das generell, wenn dann der Gegner da die Lunte wieder riecht, dann kann es auch mal passieren, dass du dann mit 4, 5 Toren in Rückstand gerätst. Und da weiß ich nicht, wie diese Mannschaft darauf reagieren würde. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, ja, darauf zu sehen, ob sie da dann Antworten finden könnten. Das ist so der einzige Punkt, den ich so bei den Spaniern kritisch sehe, und bei den Kroaten. Ja, muss man schauen. Also in diesem Spiel, sie haben wirklich viele Spieler auch geschont. Von daher, ja, ist es natürlich, was die Frische angeht, vor allem für den Zindric, nicht schlecht, jetzt mal ein bisschen Pause zu bekommen. Und von daher, das könnte natürlich am Ende vielleicht sogar ein Vorteil sein für ihn, dass er dann ja mit seinen schnellen Bewegungen auf der Mitte wirklich die Gegner im Halbfinale dann dementsprechend zermürbt. Aber er ist eigentlich so der einzige Topspieler gewesen, der jetzt geschont wurde. Muss man natürlich dazu sagen. Also Karadžić 44 Minuten gespielt, auch Duvnjak eine halbe Stunde gespielt. Von daher, ja.
Japanische 40 Minuten gespielt, ja, genau.
Genau.
Ja.
Also, ja, wir kommen ja noch auf die zweite Gruppe, da sah das dann doch deutlich anders aus, aber also von daher, ja, ich glaube, ja, beide Mannschaften haben durchaus das Potenzial, sich durchzusetzen, aber ich finde, bei beiden muss man auch gewisse Dinge etwas abstellen, damit man dann, ja, weiterkommen kann, weil für beide auch 22 geworfene Tore wird, glaube ich. Ja, das wird dann schon eng. Also das wäre vielleicht in einem Halbfinale etwas wenig.
Ja, das glaube ich nämlich auch, dass es zu wenig dann wäre, um wirklich ja den Titel sich zu holen beziehungsweise ins Finale einzuziehen. Deswegen, beide haben gezeigt, dass sie schon mehr werfen können. Deswegen bin ich ja wirklich sehr, sehr gespannt auf, wie sie dann in die Gruppe 2 drauf schlagen werden. Da bin ich mir wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Und damit wollen wir uns jetzt auch gleich beschäftigen, nach einer kurzen Pause. Denn dort ist einiges nochmal passiert, damit einigen wieder unerwarteten Wendungen. Wir haben es aber schon angekündigt, dass es wirklich sehr, sehr spannend zu beobachten sind. Deswegen gibt es gleich mehr dazu, um zu erfahren, wer ist eigentlich der deutsche Gruppengegner und wer hat vielleicht die besten Chancen auf den Titel. Deswegen bleibt dran hier bei Anruf im Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Die Euro 2024 biegt auf die Zielgerade ein und auch unsere 100 Fußballlegenden-Sonderstaffel über die legendärsten EM-Spieler aller Zeiten nähert sich dem Abschluss. Und in der aktuellen Folge, da blicken wir auf Deutschland gegen Spanien von 2008 zurück. Ein Spiel, das die deutsche Mannschaft nur knapp verlor, aber eigentlich war sie mindestens eine Klasse schlechter als die Spanier damals. Hört nochmal rein, erinnert euch und drückt die Daumen, dass das Viertelfinale Freitag gegen die Spanier mindestens genauso legendär wird, aber hoffentlich mit besserem Ausgang.
90 Minuten, zwei Teams, pure Emotion. Es geht wieder los. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de. Abonniere jetzt deinen Bundesliga-Podcast und sei dabei im Bully-Special. Weserfunk. Auf die Zirbelnuss. Füchsle-Talk. BV Beben. Unter Flutlicht. Werkskantine am Wasserturm. Und viele mehr. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de.
Ja, und jetzt kommen wir zur Hauptrundengruppe 2, denn die war eh nicht spannend. Wir haben natürlich genau darauf gewartet, was dort passieren wird. Wir haben es angekündigt, es ist vieles, vieles möglich. Am Ende, ja, gibt es einen großen Enttäuschung und ja, vielleicht eine kleine Überraschung auf den dritten Platz am Ende dort zu beobachten. Dem lassen wir erstmal vielleicht über den Gruppensieger sprechen, die Norweger, die das letzte Spiel gegen die Slowenien gewonnen haben, die damit den zweiten Platz belegt haben. Und das müssen wir natürlich genau drauf schauen, denn dort haben beide Mannschaften sich entschieden, einige Topspieler zu schonen. Juro Dolinec wurde nicht gespielt, ist nicht gespielt. Dejan Bombač auf Seiten des Slowenien hat auch nicht so gespielt. Und die Norweger haben auch zum Beispiel auf Sander Sargosen verzichtet komplett. In Peter Överby hat fast gar nicht geschaut, gar nicht gespielt. Magnus Jöndal nur ganz, ganz wenig. Also, da war so ein bisschen, ja, Schonmodus an und zu sagen, hey, uns ist egal, gegen wen wir spielen in der Hauptrunde. Zumindest aus Sicht der Slowenen, weil das hätte man vielleicht sagen können, hey, vielleicht können wir ja mal angreifen.
Ja, genau. Ja, für die Slowenen, ja, war es auf jeden Fall, schien es tatsächlich so, dass sie sich so gedacht haben, ja gut, mal schauen, wie viel jetzt möglich ist. Selbst wenn wir hier mit der besten Kapelle aufwarten, ja, mal gucken, ob da überhaupt was möglich ist hier gegen Norwegen. Aber es war tatsächlich am Ende ein sehr knappes Spiel, 33 zu 30 für Norwegen, Wobei man sagen muss, dass die Norweger eigentlich 10 Minuten vor Schluss komfortabel mit 6 Toren geführt haben. Doch in den 5 Minuten danach haben die Slowenen mal einen 6-1-Lauf hingelegt und dann waren mit 4,5 Minuten zu spielen nur noch ein Torunterschied da. Und ja, am Ende retten es die Norweger noch über die Zeit. Sind dadurch dementsprechend Gruppensieger mit 5 Siegen aus 5 Spielen, die in die Wertung für diese Hauptrundengruppe 2 eingehen. Und ja, sie treffen damit auf Kroatien. Du hast gesagt, auch sie haben wirklich ordentlich den Schongen-Modus eingelegt. Du hast gesagt, vor allem Sargosen natürlich. Ja, die großen News, dass er nicht gespielt hat und geschont wurde. Auch Torbjørn Bergerud, der ja bisher wirklich ein sehr, sehr gutes Turnier spielt, hat keine Minute gespielt. Dafür sein Vertreter ist im Christensen, der insgesamt zwar nur 23% gehalten hat, aber dafür 4 von 6 7 Metern. Das ist natürlich auch eine schöne Quote mit 67%. Ja, aber ansonsten muss man wirklich sagen, auch hier wieder die Norweger eigentlich mehr oder weniger, jetzt mal abgesehen von den 5 Minuten von der 50. bis zur 55. eigentlich gegen einen wirklich guten und unangenehmen Gegner durchmarschiert. 33 Tore gegen Slowenien zu werfen, hat bisher auch nicht wirklich oft passiert. Und ja, von daher, das sieht schon weiterhin sehr, sehr gut aus. Und auch hatten wir uns ja gefragt, wie der rechte Rückraum jetzt aussehen wird ohne Röth. Und ja, das war okay. Ivan Tang 5 von 11 ist jetzt keine überragende Quote, aber immerhin 5 Tore. Harald Reinkind in knapp 17,5 Minuten Spielzeit 1 von 3 ist jetzt noch nicht überragend, aber ist sicherlich okay. Also das ist definitiv auch so das, worauf man definitiv achten sollte in den nächsten Partien, beziehungsweise jetzt auf jeden Fall erstmal im Halbfinale.
Mhm, damit wollen wir uns schon leicht beschäftigen. Und ja, es ist mit Sicherheit spannend zu beobachten, inwieweit diese Taktik dann aufgeht, Spieler zu schonen, ob das wirklich dann einen Schub geben kann mit Blick auf Freitag, wo dann die Halbfinale-Partien anstehen, ob man dann wirklich ja damit vielleicht mit ruhigeren Knochen da hingehen kann oder ob dann vielleicht ein bisschen Rhythmus fehlt. Deswegen bin ich da sehr, sehr gespannt auf, wie ja dieser Weg, den beide Mannschaften dort gewählt haben, dort am Ende zum Erfolg führen wird. Dem lassen wir vielleicht auf die weiteren Duelle schauen, denn es war ja so ein bisschen eigentlich von uns gedacht worden, hey, die Ungarn, sie stehen gut da, sie machen das und ja, was passiert? Sie brechen gegen Schweden in der zweiten Halbzeit komplett ein, kriegen gar nichts mehr zustande und müssen dann natürlich sofort wieder ran. Am Tag drauf das erste Spiel gehabt, nachdem sie am Tag vorher das späte Spiel halt gehabt haben, um 20.30 Uhr und gewinnen auch nicht gegen Portugal und sind somit am Ende die Verlierer in einem Duell, was sie eigentlich komfortabel angeführt haben und müssen somit jetzt enttäuscht die Reise nach Hause antreten.
Ja, das war wirklich ganz, ganz bitter für die Ungarn. Vor dem gestrigen Abend oder vor dem gestrigen Spieltag der Gruppe 2 waren sie eigentlich komfortabel, quasi in der Pole-Position ins Halbfinale einziehen zu können, überraschenderweise, muss man dazu sagen. Damit hätte auch niemand gerechnet. Ja, ein Sieg hätte tatsächlich gereicht, um weiterzukommen, dadurch, dass sie ja Slowenien schlagen konnten und bei Punktgleichheit dementsprechend den direkten Vergleich gewonnen hätten. Ja, aber es hat nicht sollen sein. Erst gegen die Schweden nur 18 Tore geworfen. Das ist natürlich deutlich zu wenig. Und jetzt auch gegen Portugal mit 34-26 schon ziemlich deutlich dann auch verloren. Und ja, das ist natürlich bitter für die Mannschaft, aber man muss natürlich dazu sagen, wie gesagt, niemand hat wirklich dieser Mannschaft so viel überhaupt zugetraut, dass sie überhaupt aus der Gruppenphase rausgekommen sind, war schon eine kleine Überraschung. Also von daher trotzdem wirklich ein gutes Turnier gespielt, so nah dran, durchaus am Halbfinale noch, kann man durchaus Positives mitnehmen. Und ja, Positives mitnehmen können auch die Portugiesen, die durch diesen Sieg im letzten Spiel auf Platz 3 landen in der Gruppe und dementsprechend im Spielplatz 5 auf die deutsche Mannschaft treffen. Und ja, das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Spiel und auch sehr unangenehm für die deutsche Mannschaft. Also das ist auf jeden Fall kein Gegner, den man so eben mal im Vorbeigehen schlägt. Das haben ja die Schweden auch schon bitter wahrnehmen müssen in dieser Hauptrunde. Also da sollte man auf jeden Fall gewarnt sein.
Auf jeden Fall sollte man dort gewarnt sein. Und ich meine, die Portugiesen, unfassbare Wurfquote, 77%. Also wirklich richtig stark, was die Portugiesen dort gespielt haben, gegen die Ungarn, wirklich deren Grenzen aufgezeigt. Und das muss man dem Team auf jeden Fall ganz, ganz hoch anrechnen. Also wirklich eine der positiven Überraschungen bisher, möchte ich, glaube ich, ganz, ganz klar so sagen. Spielen echt befreit auf, haben nichts zu verlieren. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr schön anzugucken. Und da sollte man natürlich als deutsche Mannschaft natürlich darauf achten, dass man sie auch gerade nicht ins Rolle kommen lassen. Dann wird es natürlich darauf ankommen, wie gut die Abwehr ist, denn die Portugiesen spielen viel gegen 7, gegen 6, also da muss man höllisch aufpassen und muss gerade die Absprachen in der Abwehr, im Innenblock, muss alles funktionieren, damit man halt keine freien Würfe zulässt.
Definitiv, und sie spielen diese 7 gegen 6 ja wirklich sehr, sehr stark, also es ist, ich glaube, kaum eine Mannschaft kann diese 7 gegen 6 so überragend spielen wie diese Portugiesen, und das ist ja so ein bisschen das Markenzeichen auch geworden während dieses Turniers. Und ja, da muss man drauf definitiv aufpassen. Aber natürlich, wenn man dann sehr gut in der Abwehr steht und vielleicht auch ein, zwei Steals sich erhaschen kann, dann ist das Tor natürlich frei. Also es birgt natürlich gewisse Risiken für die Portugiesen, das ist ganz klar. Das kann natürlich bei einer wirklich auch im Normalfall stabilen Abwehr wie der Deutschen in die Hose gehen. Aber andererseits kann man natürlich auch hier wieder sagen, sie haben in diesem Spiel definitiv weniger zu verlieren als die deutsche Mannschaft und können dort auch wieder befreit aufspielen. Ich glaube, der 15. Platz, habe ich jetzt irgendwie gehört, war so bisher das Beste, was man bisher erreicht hat bei einer EM. Das haben sie jetzt schon mal deutlich übertroffen, und ja, warum nicht direkt Fünfter werden? Das wäre auf jeden Fall eine Riesensache und eine ziemliche Sensation. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt, wie sie sich dann in diesem Duell wirklich schlagen.
Wie siehst du aktuell als Favorit? Ist die deutsche Mannschaft einfach aufgrund der größten Qualität oder ist es ein Duell auf Augenhöhe?
Ja, aufgrund des Turnierverlaufs würde ich schon sagen, dass es durchaus ein Duell auf Augenhöhe sein kann. Natürlich muss man dann auch drauf gucken, wie ist die Torhüterleistung, ganz klar. Also wenn Johannes Bitter wieder so hält wie heute, denke ich, wird die deutsche Mannschaft das Ding gewinnen, vor allem weil sowohl Quintana als auch Gomez heute beide mit 24% und 25% nicht wirklich einen überragenden Tag hatten. Aber wenn Quintana wirklich wieder anfängt, Bälle zu halten und wegzunehmen, dann kann der halt auch gut und gerne mal über 35% halten. Das hat er jetzt auch schon gezeigt. Von daher, da muss man dann definitiv die freien Bälle reinmachen, was natürlich bisher so ein Manko war bei der deutschen Mannschaft. Also ich denke, es wird auf jeden Fall eng, aber Ticken vorne sollte die Mannschaft auf jeden Fall sein, und es sollte eigentlich auch der Anspruch sein, von einer deutschen Mannschaft gegen Portugal zu gewinnen. Das ist eigentlich auch ganz klar.
Ja, ist ganz klar, aber natürlich auch die Franzosen haben damit auch gerechnet und haben mit dem Ende auch auf Gesicht gefallen, aber wie gesagt, trotzdem, normalerweise sollte man dort gucken, dass man dieses Spiel möglichst gewinnen will, dass man die Portugiesen, ja, dass man eine Lösung findet, um einfach sie einzudämmen, denn die Portugiesen sind auch nicht so konstant, also haben auch immer mal wieder gute Spiele gehabt und auch Spiele unnötig verloren, das muss man auch ganz, ganz klar so zugeben, also deswegen müssen wir natürlich sehr, sehr genau darauf schauen. Ja, und das ist dann die Überraschung, an Anführungsstrichen Überraschung der letzten zwei Tage, war eigentlich die Schweden, Tim, denn sie haben gegen Ungarn gewonnen, haben es angesprochen, 24-18, dann noch gegen die Isländer gewonnen mit 32-25 und hätten so fast noch den dritten Platz erreicht. Also das musst du mir vorstellen, eigentlich waren die quasi bei unserer letzten Aufnahme raus, ja, und fast Spiel im Platz 5 noch erreicht.
Jo, definitiv. Also das war tatsächlich sehr überraschend, dass sie sich jetzt hier nochmal aufraffen konnten. Wirklich, ja, zwei Spielen, in denen es für sie eigentlich um nicht mehr wirklich viel ging. Und es ist jetzt auf jeden Fall ein versöhnlicherer Abschluss für die Schweden, wobei man natürlich sagen muss, dass dieser vierte Platz in der Hauptrundengruppe, vor allem vor dem Hintergrund, dass man zu Hause gespielt hat, echt eine herbe Enttäuschung ist. Aber ja, wie gesagt, 32-25 gegen Island. Die Isländer werden jetzt tatsächlich Letzter in der Gruppe mit 2 Punkten. War auf jeden Fall wieder ein Spiel, dass sie Schweden eigentlich von vorne weg dominiert haben. Zur Pause stand schon 18-11. Also da war das Ding eigentlich auch schon ziemlich durch. Und von daher, Mikael Appelgren mit 32% und 10 Paraden. Sehr, sehr stark gespielt. Und ansonsten Andreas Nilsson mit 7 von 9. Kim Ekdal-Durier, zwar nur 3 Würfe genommen, aber immerhin 67% getroffen. Das hat man bei ihm, so eine Quote, auch schon länger nicht mehr gesehen in diesem Turnier. Und alles in allem würde ich sagen, war es, ja, wie gesagt, ein persönlicher Abschluss für die Schweden, und für die Isländer natürlich ja, mit diesem jungen Team hat man auf jeden Fall noch einiges vor sich. Und es war aber auch wirklich hier, muss man sagen, ein gutes Turnier. Man hat wirklich einige gute junge Spieler auch gezeigt und sie haben sich zeigen können. Ich bin gespannt, was mit Aaron Palmerson passiert, weil wirklich gutes Turnier war es von ihm nicht. Auch heute wieder nur 0 von 3 in 45 Minuten. Klar, 4 Assists, aber naja, überragend war das Turnier auf keinen Fall.
Nee, auf keinen Fall. Wenn man sich mal die Wurfquote anguckt, mit 43% ist ja der Spieler, der Feldspieler mit der zweitschlechtesten Quoten von allen Spielern, die das Tor getroffen haben, also die mindestens ein Tor erzielt haben. Und ja, das ist schon wirklich ja, sehr, sehr erstaunlich, dass Aaron Palmerson wirklich ja eigentlich nur so ein Schatten selbst am Thema, der eigentlich gut angefangen war. Im ersten Spiel war er richtig stark und danach nicht mehr so viel hinzaubern können. Und deswegen ist natürlich dann ganz schön schwierig für diese hier noch relativ junge Mannschaft, diesen Ausfall zu kompensieren, die noch einfach dann da ist, natürlich, wenn dein Topspieler dann nicht auf dem Niveau performen kann. Ja, Tim, dann lass uns vielleicht dann gucken. Die Halbfinale-Spiele, sie stehen am Freitag an und das ist natürlich sehr, sehr spannend zu beobachten. Norwegen spielt gegen Kroatien, Spanien spielt gegen Slowenien. So, wer sind denn deine Favoriten?
Also auf jeden Fall ist Norwegen mein Favorit, ganz klar gegen Kroatien. Also ich denke einfach, dass Norwegen bisher die konstanteste Mannschaft war in diesem Turnier. Dass man selbst ohne Sargosen 33 Tore gegen Slowenien wirft, finde ich auch sehr stark. Also das muss man natürlich auch nochmal raus, ja, kristallisieren aus diesem Spiel. Und von daher würde ich schon sagen, dass die Kroaten da schon Probleme bekommen werden, die sie, denke ich mal, nicht unbedingt so lösen können. Von daher würde ich da sogar auf einen souveränen Sieg der Norweger tippen. Beim zweiten Spiel bin ich sehr gespannt. Also es könnte, glaube ich, echt ein ähnliches Spiel werden wie Spanien gegen Kroatien mit zwei dann starken Abwehrreihen. Ja, die Slowenen müssen sich jetzt, finde ich, wieder so ein bisschen ja zurückerinnern, was sie bisher so eigentlich gespielt haben vor diesem letzten Spiel gegen Norwegen. Also ja, das war bisher eigentlich ja immer eine wirklich sehr, sehr starke Abwehr, gegen Portugal 24 Tore bekommen, davor schon gegen Ungarn 29, also es fing an, jetzt in der Hauptrunde ein bisschen höher zu gehen, die Gegentorzahl. Also wenn sie dann wieder so spielen wie zum Beispiel gegen Schweden, als sie dann, ich glaube, nur 21 Gegentore bekommen haben, wenn sie so ein Spiel wieder auspacken, dann können sie vielleicht eine Chance haben, wobei ich den Kader der Spanier eigentlich stärker sehe. Also hier würde ich dann so auf einen knappen spanischen Sieg tippen.
Ja, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt darauf, wie es ausgehen wird. Ich bin auch bei dir. Für mich sind auch die Norwegen der Favorit einfach, weil sie einen unfassbar starken Kader haben. Die sind einfach echt momentan richtig, richtig gut drauf. Sondern Sargosen ist in einer unfassbarer Form mit auch definitiv wahrscheinlich MVP und auch den Torschützenliste gewinnen. Denn was er dort aktuell abführt, ist einfach unglaublich. Also da können wir uns schon drauf freuen. Ab Sommer 2020, also ab diesem Sommer, spielt er in Kiel und das wird einfach nur eine Augenweide sein, ihm zuzugucken. 51 Tore erzielt, eine Wurfquote von 67% für den Rückraumspieler. Das ist schon richtig, richtig stark. Und dann noch Nikola Billig mit dabei, der auch drittbester Torschütze ist, 46 Tore bei der EM. Also da hatte der THW einen richtig, richtig guten Rückraum für die kommenden Jahre. Und die sind ja noch beide relativ jung. Und deswegen sind für mich die Norweger auch dort der Favorit. Und ich würde ein bisschen mit den Slowenen gehen, weil die Spanier, klar, sie haben uns die Deutschen überragend geschlagen, das muss man schon ganz zugeben, aber mir manchmal so, du hast angesprochen, so ein bisschen so Phasen drin, wo es einfach nicht zusammenlief. Natürlich jetzt heute in dem Spiel, das war schon sehr, sehr erstaunlich eigentlich für die Qualität, die sie haben, und das hängt so ein bisschen natürlich dann davon ab, wie die Slowenen gegen die offensive Deckung angehen werden, der Spanier, denn die spanische Abwehr sowohl im 5-1 als auch im 3-2 und der 6-0 verbunden ist sehr, sehr schwer zu knacken. Die Slowenen haben die Spieler dafür, auf jeden Fall. Deswegen wird es mal gucken, wie sie dann ins Tempo-Gegenstoßspiel kommen, wie sie ihre Abwehr aufziehen können und dann möglichst die Spanier bei wenigen Gegentoren halten können und dann mal gucken, wenn das Torhüter-Duell gewinnen wird. Das ist spannend. Ur Kastelic und Clement Ferlin gegen Gonzalo Perez de Vargas und Rodrigo Corrales. Also das wird ein echt heiße Duell auf vielen Positionen werden. Alex Dushebaev gegen Juro Dolenets zum Beispiel. Also das wird ein hammer geniales Match werden freitagsabends, wenn ihr nichts zu tun habt. Nehmt euch die Zeit, guckt die Spiele, ab 18 Uhr geht's los, 20.30 Uhr dann und dann Deutschland, wie gesagt, Samstag 16 Uhr geht's dort los gegen Portugal. Mal gucken, ob dann der 5. Platz rauskommen wird. Ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt drauf, war ja schon irgendwie sowas, wo man sagen muss, das sollte jetzt schon irgendwie auch sein, auch wenn das so ein bisschen hin und her im Endeffekt war und auch einige Spieler sich nicht dabei so unbedingt mit rumgekleckert haben, aber das ist dann ein anderes Thema und damit wollen wir uns dann vielleicht am Ende beschäftigen. Wir hören uns dann nach dem Finale erst wieder. Wir wollen dann wirklich so einen allumfassenden Podcast machen, wo wir uns einfach mit dem Fazit beschäftigen, was dann bleibt, was sind die Tops, was sind die Flops insgesamt von dem ganzen Turnier gewesen. Deswegen wird es diesmal dann nicht nach dem Deutschlandspiel geben, sondern erst dann Sonntagabend beziehungsweise Montag früh. Und ja, gucken wir mal drauf, wer am Ende Europameister werden wird. Tim, dein Tipp, wer wird Europameister und wird es Norwegen?
Ja, ich bleib dabei. Ich habe es ja schon im ersten Podcast zu EM gesagt, dass Norwegen mein Tipp ist und da bleibe ich jetzt auf jeden Fall dabei. Sie haben mich auf jeden Fall bisher nicht enttäuscht und von daher bin ich da auch relativ ja sicher, was das angeht. Also ich glaube, die machen das schon.
Ja, ich bin auch aktuell bei. Ich glaube auch, dass die Norweger das jetzt gewinnen. Die sehen echt wirklich sehr, sehr stark aus. Und ja, am Ende wird es wahrscheinlich komplett anders werden, als wir sagen, weil die Kroaten die Norweger im Halbfinale rauskegeln. Aber wir wissen es nicht. Die EM ist wirklich unglaublich spannend. Das muss man einfach ganz, ganz klar sagen. Und dann hören wir uns dann entsprechend am Sonntag, am Montag wieder hier bei Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.
Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizza-Paradies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon, mach!
Die. Anwurf. Der Handball-Talk. Auf meinsportpodcast.de. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. 12 Teams. 24 Fahrer. Pure Energie. Attack Mode. Der Formel E-Podcast mit Sebastian Hollmichel und Markus Lehnen.
Lass dich elektrisieren. Auf
meinsportpodcast.de.